Kann es sein, dass du das jedes Mal machst, wenn wir anfangen, dass du dich nochmal so an der Nase kratzt?
Das ist
Nochmal
irgendwie
so
so
nervöser
eine
Tick irgendwie.
Übersprungshandlung oder so.
Ich
Aber
glaube
auch,
schon.
wenn der Timer halt, also mit dem neuen Programm, mit dem wir aufnehmen, läuft halt so ein 5-Sekunden-Timer runter. Und ich kann mit Timern und Countdowns überhaupt nicht gut umgehen. Das macht mich irgendwie immer aufgeregt.
Ja, es setzt einen richtig doll unter Druck, oder?
Ja, und das kann ja auch irgendwie jede Art von Timer oder wenn Leute so runterzählen oder so, bis irgendwas Bestimmtes passiert, das finde ich ganz unangenehm. Immer schon. Ich finde das
Ja.
ganz, ich kriege da so einen innerlichen, richtigen, heftigen Druck irgendwie. Okay, jetzt bei dem Programm jetzt nicht so einen heftigen Druck, aber ich habe das Gefühl, mein Hirn muss irgendwie irgendwas machen.
Ja. Wie geht's deinen Mandeln?
Also die sind so groß wie Fußbälle. Ich weiß nicht, wie du zu Too Much Information stehst, zu dem Thema, zu Krankheitsthemen.
Krankheit bin ich, glaube ich, nicht so sensibel eigentlich. Also du
Okay.
kannst ja mal anfangen und ich kann ja laut Stopp schreien, wenn es mir
Es
zu viel
gibt
wird.
nur eine kleine Information, die ich gerne dazugeben möchte. Meine Mandeln sind halt so geschwollen, dass sie immer einen leichten Würgereiz auslösen, weil sie halt oben am Zäpfchen so andocken und ich dadurch die
Nee.
ganze Zeit so innerlich das Gefühl habe, ich muss mal kurz ein bisschen würgen. Das ist das
Ach,
Ekligste an
furchtbar.
der Mandelentzündung. Ich bin aber grundsätzlich schon immer sehr geplagt gewesen mit Mandelentzündung
Ja,
und
du
aus
sagst es
irgendeinem
auch so
Grund.
selbstverständlich, ne? Ich wüsste gar nicht, wie eine Mandelentzündung sich anfühlt. Ich habe da gar keinen Bezug zu.
Also du kannst nicht mehr schlucken und du kannst
Ja.
nicht mehr, also alles, was halt mit Schlucken und so zu tun hat oder auch manchmal mit Reden, also heute Morgen konnte ich auch nicht gut reden, ist halt einfach schmerzhaft und man hat halt das Gefühl, dass hier einfach wahnsinnig dick ist, direkt oben quasi, da wo die Zunge aufhört hinten, da sind halt die Mandeln und wenn die geschwollen sind, dann
Ja.
hast du da halt quasi so zwei
Ach, Scheiße.
Testikel und das ist ein bisschen eklig. Und ich hatte als Kind wirklich alle 2 Monate Mandelentzündung. Und eigentlich wäre das dann eine Indikation, um dann halt als Kind die Mandeln entfernen zu lassen. Aus irgendeinem Grund hat meine Mutter oder meine Eltern haben dagegen entschieden. Und tatsächlich ist es so, dass ich öfter gehört habe, dass wenn man das als Erwachsener machen lässt, dass das ultra krasse Nebenwirkungen mit sich bringt. Also, dass es halt ganz oft dann zu Komplikationen kommt und so. Und dass das halt ein viel schmerzhafterer und ekelhafterer Eingriff irgendwie ist. Und deswegen habe ich halt keinen Bock, das machen zu lassen. Ich habe das aber mittlerweile auch viel seltener, also vielleicht so ein, zweimal im Jahr. Aber ja, es hat mich erwischt. Aber es war schon die letzten Tage ein bisschen klar. Hatte voll die krassen Schlafprobleme jetzt seit 2 Tagen und auch schon so ein Gefühlchen im Hals. Ich wusste nicht, was es ist, aber es war ein Gefühlchen da. Und da wusste ich schon, entweder passiert jetzt was oder ist es jetzt irgendwie falscher Alarm oder so. Aber irgendwie hatte ich schon das Gefühl,
Scheiße.
da bereitet sich was vor. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und dachte so, ja, alles klar, ciao. Ja, also ich bin ein bisschen krank.
Das tut mir leid. Aber wir können heute auch ganz Piano machen und ein bisschen früher Schluss machen, weil wir zu frei machen. Oder
Es ist für uns
mandelfrei.
alle die 6. Stunde.
Genau.
Also ganz ehrlich, Podcast ist ja wohl eigentlich das Schönste der Welt,
Das
oder? Also wenn
Entspannteste.
man nur so
Ja.
arbeiten könnte, dann wäre die Welt ein
Ja.
besserer Ort.
Das würde ich ja auch sagen. Das stimmt. Mal nur im Podcast. Es gibt ja Leute, die nur von ihrem Podcast leben, ne? Sehr, sehr beneidenswert.
Wobei ich
Finde ich
da dann
sehr,
wieder
sehr.
glaube, wenn man, also wie lucky musst du sein, um von deinem Podcast zu leben und zu sagen, eigentlich ist ein Podcast immer nur ein Talk mit meiner besten Freundin? Oder ist es dann so, dass man dann
Ja.
so viel drumherum machen muss, dass man dann denkt, okay, jetzt habe ich dann doch nicht mehr so mega Bock drauf?
Ja, das Beste ist, wenn du einfach einen Podcast mit einer riesigen Reichweite hast, mit deiner allerbesten Freundin und mit einem riesigen Konglomerat aus Management, Marketing, Podcast-Studio und Hilfe, die dir eigentlich alles abnehmen und alles, was du machen musst, ist einfach nur einmal die Woche eine Folge aufnehmen und ja, Werbung für Mediamarkt machen oder so.
Aber ich bin immer, wenn ich Podcasts höre, ich höre ja nicht so viele Podcasts, aber ich denke dann immer so, ob die sich dann so im Hintergrund so gut verstehen. Also irgendwie, ich habe das ganz oft, wenn ich Medien konsumiere, dass ich mich frage, ah, stimmt das alles so? Also ich bin da immer sehr, ich will jetzt nicht sagen Verschwörungstheoretiker, aber ich denke immer so, will man da wirklich so hinter die Kulissen gucken? Will man da so unter das Sofa mal unter das Sofa mal kriechen und gucken, was da los ist. Weil manchmal denke ich so, ja, das ist alles immer
so
nett.
Ich weiß genau, was du meinst. Also ich denke immer irgendwie, alle Leute, die sozusagen, wie soll ich sagen, sich so von Grund auf alleine aufgebaut haben, denen glaube ich immer. Und alle, die irgendwie irgendwas mit Fernsehen, Medienhaus, Radio, keine Ahnung, die so klassische Promis sind, da denke ich, da ist das sowieso alles komplett fake. Den glaube ich echt gar nichts, was sie sagen.
Nee, was ich voll krass fand, war, ich habe früher Weird Crimes gehört. Ich weiß nicht, wer noch Weird, mit Ines Anjuli und sie nennt sie mal Lotti. Ich weiß aber nicht genau, wie ihr Handle ist. Das tut mir jetzt ein bisschen leid. Auf jeden Fall haben die einen Crime-Podcast gemacht und der war immer super funny und die waren halt, man hatte den Eindruck, okay, da passt kein Blatt zwischen, die sind einfach Besties und das ist einfach mega nice. Und die haben sich irgendwann richtig hart gestritten und dann mit dem Podcast aufgehört und haben sich dann auf Instagram richtig angebieft. Und da dachte ich dann so, okay, meine Welt ist zerstört irgendwie. Also nicht, weil der Podcast zu Ende war oder so, sondern irgendwie, weil ich dachte, das hätte ich niemals erwartet. Und das denke ich irgendwie, das denke ich über diese ganzen Promi-Paare, das denke ich, also irgendwie denke ich überall so, sieht alles süß aus und so, aber irgendwie weiß ich nicht, ob ich euch das abkaufe.
Ja. Ja, wir wissen unsere HörerInnen auch nicht, ob sie uns das hier alles eigentlich abkaufen sollen.
Aber wir haben schon öfter thematisiert, dass wir manchmal nicht, ich will nicht sagen, aneinander rasseln, oder, aber einfach, dass da zwei Welten natürlich irgendwie manchmal aufeinander prallen. Darüber, das haben wir schon öfter thematisiert. Nicht, dass wir uns streiten, aber dass wir halt irgendwie, dass wir einfach unterschiedliche Arbeitsweisen haben und das manchmal ein bisschen schwierig ist, das miteinander unter einen Hut zu bringen.
Sagen wir es mal so, wir haben es angedeutet. Also wir haben es natürlich nicht irgendwie so großartig das ausgebreitet, weil es ja jetzt auch ein bisschen privat ist. Aber das stimmt, wir tun nicht so, als ob immer nur alles Heititei und eitel Sonnenschein ist. Es gibt auch manchmal im Hintergrund Schwierigkeiten. Aber ich glaube, das ist ja nicht irgendwie so, naja, wir tun hier irgendwie so, als ob wir die allerbesten Freundinnen sind und dann bald hassen wir uns, sondern es ist halt einfach, wir haben zusammen was Berufliches, wir arbeiten zusammen. Und das führt halt auch einfach manchmal zu Reibereien. Das kann einfach schwierig sein. Das kann jeder verstehen. Und selbst wenn man sich noch so gut versteht privat, ist es einfach eine gewisse Herausforderung, mit einer Person zusammenzuarbeiten. Vor allem, wenn man manchmal auch unterschiedliche Vorstellungen davon hat, wie was so zu laufen hat. Ist ja irgendwie auch normal.
Erstens das und natürlich irgendwie auch zu gucken, dass man über eine Zusammenarbeit nicht halt die Freunde, also man muss sich ja immer irgendwie entscheiden, Freundschaft oder Zusammenarbeit. Und wie kriegt man beides unter einen Hut? Und wie, was muss manchmal, hat eins Priorität und manchmal das andere? Also ich glaube, dass da nochmal eine besondere Herausforderung irgendwie liegt, zu sagen, wir wollen professionell in Anführungsstrichen miteinander zusammenarbeiten, aber wir wollen halt auch Freundinnen sein. Aber manchmal kann man halt nicht nur Freundinnen sein und sagen, ach, alles gut, immer alles gut und so. Und manchmal kann man halt eben auch nicht nur geschäftlich miteinander arbeiten, weil, weißt du, was ich meine? Also ja, manchmal voll, hat man irgendwie geschäftlich dann voll viel um die Ohren und dann so, ja, aber ich will mich jetzt gerade bei meiner Freundin auskotzen. Aber das geht dann nicht, weil geschäftlich gerade irgendwie was im Argen ist oder weil irgendwie gerade was los ist oder weil irgendwie gerade eine Entscheidung ansteht oder sonst irgendwas. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn überhaupt. Aber
ja.
Das Gute ist ja, dass du vor deinem Wettkampf ja jetzt so ein bisschen, ich will nicht sagen kürzer getreten bist, aber zumindest irgendwie selber ja auch gesagt hast, dass du so ein bisschen ein Low hattest. Und dadurch hatte ich dann das Gefühl, ja, okay, jetzt ist es wieder ausgeglichen. Und das nimmt bei mir sofort Druck raus. Also das ist sofort was, wenn ich irgendwie was nicht mache und habe das Gefühl, die andere Person zieht die ganze Zeit. Also einer zieht und einer rennt hinterher und sagt, ja, ich mach gleich, ich mach bald, ich mach dies, ich mach das. Dann ist das für mich manchmal so, ah, okay, ich muss. Und wenn aber die andere Person dann mal stehen bleibt und sagt so, nee, ich mache jetzt auch nicht mehr, dann bin ich so, okay, alles klar, jetzt kann ich wieder. So, jetzt fühle ich mich wieder motiviert und jetzt kann ich irgendwie wieder was machen.
Ich finde das so krass, dass du das so wahrgenommen hast. Also halt voll positiv, dass du es so wahrgenommen hast, weil ich ja einfach ein mega schlechtes Gewissen hatte. Weil ich einfach so beschäftigt mit mir selbst war und auch ständig gesagt habe, ja, können wir den Termin verschieben und übrigens, ich trainiere jetzt noch und wir können in einer halben Stunde und nee, doch nicht in einer halben Stunde und du schneidest ja auch seit Anfang des Jahres jede einzelne Folge und ich hatte so das Gefühl, Alter, ne, letztes Jahr habe ich noch gesagt, wir müssen mehr machen und dies und jenes und der Post fehlt noch und keine Ahnung was und jetzt bin ich irgendwie voll die Heuchlerin, und krieg selber einfach nichts auf die Reihe gefüllt. Und du so, hä, ist doch alles supi, ist doch alles toll, ich bin voll happy gerade. Und ich so, wirklich? Du hast mich nicht.
Null. Also einfach, weil ich immer das Gefühl habe, du kennst doch dieses Demand Avoidance-Ding, wenn du so sagst, boah, ich will mal den, weiß ich nicht, Keller aussortieren. Und dann willst du gerade anfangen, jemand sagt so, hä, wolltest du nicht schon länger mal den Keller aussortieren? Und du dir halt so denkst, Alter, halt deine Fresse, ich mach gar nichts mehr. Und das ist ja auf der Arbeit halt auch immer so, ne? Also wenn ich irgendwie ein Video vorproduzieren soll und meine Managerin sagt, hey, das soll zur Abnahme, kannst du das gleich mal schicken? Und ich dann denke, nee, jetzt schicke ich es halt noch für 2 Stunden nicht, weil du mich nervst und weil mich das jetzt gerade voll stresst. Und das habe ich halt permanent. Und ich habe das Gefühl, wenn beide halt irgendwie so ein bisschen ihr Ding wursteln, dann habe ich halt auch so die Möglichkeit, Sachen zu machen, ohne dass mich jemand, oder ohne dass die Erwartungshaltung da ist. Es geht ja nicht mal unbedingt darum zu bitten, sondern es geht ja manchmal einfach nur darum, dass man denkt, dass jemand das jetzt erwartet und dass man dann denkt, das wird jetzt erwartet und deswegen ist es so ein riesen Stressor in meinem Leben, aber eigentlich ist es halt gar kein Stress. Ja. Ja.
Ich habe aktuell das Gefühl, dass ich irgendwie, jetzt gar nicht nur so auf den Podcast bezogen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, als würde ich richtig wenig arbeiten, viel zu wenig arbeiten aktuell. Ich fühle mich irgendwie super unproduktiv. Ich fühle mich irgendwie, als ob ich viel zu wenig geben würde, als ob ich irgendwie, ich fühle mich auch total schuldig. Ich fühle mich aktuell richtig schuldig meiner Community gegenüber, weil ich das Gefühl habe, von mir kommt nichts oder ich mache nicht genug, ich mache nicht genug qualitative Sachen.
Hast du nicht heute einen Post veröffentlicht?
Ja, aber seit wie vielen tausend Jahren habe ich schon keinen Text mehr veröffentlicht. So, ich habe dann auch immer das Gefühl so, oh Gott, okay, ich muss Reels machen, weil nur mit Reels wächst man. Und dann habe ich aber schon ganz lange keinen Text mehr geschrieben und denke so, oh ey, die ganzen Leute, die mir folgen wegen meinen Texten, die ganzen Leute, die irgendwie so intellektuellen Input haben wollen, die werden jetzt nur noch mit billigen Reels zugespammt und ich bin gar nicht mehr, wer ich war und ich muss back to the roots und ich weiß auch nicht, ich hab irgendwie so das Gefühl, ja, als ob ich irgendwie aktuell zu wenig machen würde. Irgendwie, ich müsste viel mehr machen, viel kreativer werden, neue Projekte anfangen. Ich bin auch so ein bisschen, ich fühle mich so ein bisschen lost, was die Arbeit angeht, glaube ich. Es liegt auch daran, weil halt alles so ein bisschen same old, same old. Und gleichzeitig habe ich zum Beispiel so ein bisschen, die Kolumne ist so ein bisschen, naja, die läuft so ein bisschen schleppend. Das ist so, ich weiß nicht, vielleicht fühlen die Leute sich auch so ein bisschen ausgelesen. Das ist jetzt halt auch nicht mehr so das Neueste, wo dann ständig auch neue Abos abgeschlossen werden. Und irgendwie fühlt sich alles so ein bisschen meh an aktuell. Und ich habe das Gefühl, ich brauche irgendwie sowas, neues Abenteuer, neues Projekt. Und gleichzeitig habe ich aber gar keine Kraft dafür.
Fühle ich sehr. Wobei ich sagen muss, dass mir das super doll zum Beispiel geholfen hat. Ich habe am Sonntag mit Nessa zusammen gestreamt und wir haben so übers Creator-Sein gesprochen. Also nicht nur miteinander, sondern halt die Fragen von Leuten beantwortet. Und das zum Beispiel ist immer was. Mir hilft das halt voll, auch mit anderen Leuten darüber zu reden und zu sagen, keine Ahnung. Manchmal ist es halt auch einfach Februar, ne? Ich hatte das im Januar, Ende Januar so ein bisschen, dass ich so dachte, boah, irgendwie ist gerade gar nichts los. Ich verarme hier irgendwie voll. Also nicht wirklich, aber ich dachte halt, naja, ich schreibe jetzt auch im Moment nicht so täglich mit meinem Management hin und her, was es jetzt gerade alles Neues gibt, sondern es ist halt eher so ein, ja, was geht? Ja, nix. Ja, okay. Aber es ist halt auch einfach in unserer Branche, der Januar und Februar ist halt auch einfach low irgendwie. Also halt nicht unbedingt, dass man dann da gar keine Auftragslage hat oder so, sondern einfach, dass alles irgendwie so stillsteht gefühlt.
Ist das so?
Ich finde.
Ich weiß nicht. Ich weiß halt nicht, ob das von außen kommt oder ob das von mir kommt.
Wahrscheinlich keine beides Ahnung. So ein bisschen, oder? Also ich meine, Januar und Februar ist halt bei mir privat auch immer ein bisschen low. Also nicht so winterdepressionmäßig, aber halt so ein bisschen so, naja, erstmal gucken, erstmal so ins Jahr rein smoothen und erstmal überlegen. Das kann ja dann bis Ultimo dauern.
Das dauert dann mal eben bis Mai. Ja, ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich fühle mich aktuell uninspiriert und unmotiviert, was die Arbeit angeht. Aber es kann halt auch sein, also es ist jetzt natürlich auch noch mal ein bisschen mehr, weil ich jetzt gerade, mein Wettkampf ist jetzt gerade vorbei und ich habe jetzt voll slow. Also ich kenne bestimmt alle Leute, die auf irgendein großes Ereignis hinfiebern und dann ist es vorbei und dann denkt man so, boah, alles ist scheiße. Der Druck ist weg, das Dopamin ist weg und fragt sich, was kommt jetzt und wozu stehe ich jetzt eigentlich gerade aktuell morgens auf? Und ich weiß nicht, irgendwie ist so, ist bei mir gerade voll die Luft raus und die Kraft irgendwie irgendwas zu machen.
Das, ich glaube, dass das wirklich so ein bisschen auf das Wettkampf-Low jetzt gerade zurückzuführen ist. Wir haben vor, ja. Ich hab vor 2 Wochen noch eine Folge aufgenommen, wo du gesagt hast, eigentlich ist gerade alles richtig geil und du bist so luftig ja. leicht und du freust dich, dass du ein bisschen mehr Zeit hast und irgendwie ist alles gerade voll schön. Das ist krass, das ist halt erst 2 oder 3 Wochen her.
Das vergesse ich dann, weil mein aktueller Gemütszustand fühlt sich immer an, als wäre es schon immer da und würde für immer bleiben. Ich kann mir dann nicht vorstellen, dass ich mich jemals anders gefühlt habe.
Hör dir vielleicht die Folge einfach nochmal an. Willst du ja, über den Wettkampf reden oder nicht?
Ja, ich kann es ja so ein bisschen erzählen. In a nutshell, ich war sehr, sehr, sehr enttäuscht vom Wettkampf. Wenn man es jetzt objektiv betrachtet, dann habe ich jetzt nicht nur schlechte Leistung gebracht. So, ich habe eine sehr gute Kniebeuge gemacht, ich habe da einen neuen Rekord aufgestellt, die Bank war okay. Und beim Kreuzheben ist halt irgendwas passiert, was ich noch nicht so richtig fassen und verstehen kann. Ich bin halt ganz, 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 ganz weit unter meiner eigentlichen Leistung zurückgeblieben und ich kann es nicht so richtig einordnen für mich. Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich hatte ja davor schon, ich weiß gar nicht, ob ich das im Podcast erzählt habe, ich glaube schon, oder? Dass ich meinen Kreuzheben gefailt habe und dass ich halt, ich hatte ja die unendliche Müdigkeit sowieso, das habe ich ja auch erzählt. Ich war super erschöpft die letzten Wochen, aber ich dachte so, naja, ist halt normal, ist halt Wettkampfvorbereitung, aber offensichtlich war es halt eine noch viel größere Erschöpfung, als normal ist in einer Wettkampfvorbereitung, weil ich halt zum Wettkampf nicht erholt war und weil ich im Kreuzheben im Endeffekt 25 Kilo weniger geschafft habe, als ich es noch im August geschafft habe. Und das ist halt enorm. Und das hat mental halt schon echt viel mit mir gemacht. So einfach dieses Gefühl, dass ich im Aufwärmbereich bin und das Gefühl habe, es geht nichts. Mein Körper lässt mich gerade im Stich. Mein Körper, auf den ich mich immer verlasse, von dem ich meine, dass ich ihn kenne und mit dem ich irgendwie eigentlich auch so eine Symbiose bin, der lässt mich gerade komplett in den Stich. Mein Kopf will und mein Körper sagt, nein, 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 hier geht nichts, hier geht nichts. Und das war so ein furchtbares Gefühl einfach. Und ich habe mich so geschämt. Ich habe mich geschämt, dass ich so viel, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, schlechter bin, als ich eigentlich, also, dass ich meine eigene Leistung überhaupt nicht zeigen kann. Dafür habe ich mich geschämt, dass ich so weit zurückstand hinter dem, was ich noch vor Monaten geschafft habe. Ich habe mich geschämt, weil ich der Meinung bin, dass die Gewichte in Anführungsstrichen peinlich sind. Ich habe mich geschämt, weil ich das Gefühl hatte, alle sehen, dass ich auch anscheinend, also wie soll ich das erklären? Also normalerweise wählst du ja Gewichte danach aus, was du kannst. Und ich habe halt gerade mal den ersten Versuch geschafft und danach nicht mehr. Das heißt, ich fühlte mich auch so voll unprofessionell irgendwie so. So, wie kann sie rausgehen und ihren Zweitversuch nicht schaffen? Was ist denn mit der los? Und es war irgendwie, ich glaube, wirklich das größte Problem war für mich die Scham und das Unverständnis darüber, was da gerade passiert. Und das war ganz schlimm für mich irgendwie in diesem Moment. Und dann habe ich mich auch total geschämt dafür, dass ich so viel Arbeit da reingesteckt habe, dass ich halt mehrere Wochen irgendwie auch viele Opfer gebracht habe. Und das Thema Ernährung war für mich so anstrengend und ich war so erschöpft, ich konnte nicht mal lesen. Ich habe auch vor Tobi irgendwie war er auch nicht meine Priorität in der Zeit. Und dann war es mir so unangenehm, wie viel ich da reingesteckt habe, um so ein schlechtes Ergebnis zu bekommen. Also schlecht in Anführungsstrichen. Das ist für mich schlecht, für mich enttäuschend. Und ich dachte so, wozu eigentlich die ganze harte Arbeit, wozu die ganzen Quälereien und wozu dieser Fokus irgendwie über Wochen, wenn dann was rauskommt, was so viel schlechter ist als noch beim letzten Wettkampf.
Ich fühle es leider so ein bisschen, weil das sich ja anfühlt dann quasi wie ein Rückschritt oder zumindest kein, also ist ja in dem Fall nicht mal nur kein Fortschritt, sondern dann
genau,
Rückschritt.
Genau, es ist nicht mal Maintenance, sondern einfach massiver Rückschritt, ja.
Und damit kann ich halt selber ganz schwer umgehen und habe dann halt ähnliche Gefühle wie du jetzt, glaube ich, gerade. Aber ich meine, du würdest ja auch nicht auf einem Wettkampf, ich meine, wir haben ja war irgendwo in Frankfurt oder so, wo ich auf deinem Wettkampf, war das die deutsche Meisterschaft letztes Jahr?
Die war in Kassel.
Ah, genau, aber da war ich, ja, da war ich, genau.
Da warst du,
ja. Und dann, als wir nebeneinander gesessen haben, da hast du ja nicht über irgendwen gesagt, der seinen Zweitversuch nicht geschafft hat, dann so, das ist aber jetzt ein bisschen erbärmlich, also da fühle ich jetzt nicht.
Voll gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand mich gesehen hat und dachte, was ist denn das für eine Verliererin, für eine Versagerin, was will die hier überhaupt? Mhm. Aber ich habe diese Scham halt so krass gefühlt und ja, und ich glaube, ich habe auch Scham darüber gefühlt, was ich sozusagen in Anführungsstrichen mir eingebildet habe, was ich alles kann, was ich alles auf die Plattform bringen werde, was ich alles zeigen werde, was ich beweisen werde, wie toll ich bin, wie stark ich bin, wie wunderbar ich bin. Die vielen Abende, wo ich einschlafen wollte und mir noch ausgemalt habe, Fantasien, wie stark ich dann am Ende bin, weißt du? Mhm. Und das kam dann irgendwie so alles zusammen, so einfach so eine richtig fette Klatsche. Einfach nein. Einfach nein. Mhm. Und ich weiß, natürlich könnte man sagen, so, aber du hast dein Bestes gegeben und so. Es wäre ja viel schlimmer, wenn du irgendwie nur eine halbherzige Vorbereitung gemacht hättest und das dann so kacke performt hättest. Aber irgendwie denke ich mir so, nee, also so viel zu geben und am Ende dann irgendwie nicht mal annähernd was Gutes auf die Plattform zu bringen, das fühlt sich schon ziemlich scheiße an.
Das Schlimme ist ja, finde ich, bei Scham, dass Scham bei mir zumindest absolut kein Antreiber ist, sondern Scham führt dazu, dass ich eigentlich sage, ja, ist ja eh scheißegal, ich habe jetzt keinen Bock mehr, das ist alles peinlich und blöd. Und Wut, also Wut zum Beispiel im Gegensatz dazu, führt halt bei mir dazu, dass ich denke, jetzt zeige ich es euch oder mir oder wem auch immer und dass ich so einen inneren Antrieb irgendwie entwickle. Und Scham macht bei mir halt das komplette Gegenteil. Oder auch wenn ich vorher schon so die Angst vor einer Blamage macht bei mir halt auch nicht, dass ich besser performe, sondern halt immer, dass ich ein bisschen schlechter performe, als ich es wahrscheinlich eigentlich könnte.
Ja, das macht ja auch absolut Sinn. Aber ich kenne das von mir auf jeden Fall, dass ich, also ich habe dieses Schamgefühl ganz, ganz oft, wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht das erreicht habe, was ich erreichen wollte. Ich habe dieses Schamgefühl zum Beispiel, also jetzt nicht mehr so stark wie früher, aber früher, wenn ich zum Beispiel einen Post abgesetzt habe und der hat nicht gut performt, dann habe ich mich manchmal so sehr dafür geschämt, dass ich den gelöscht habe. Oder wenn ich irgendwo bei einer Veranstaltung bin und die ist nicht gut besucht, dann schäme ich mich so, so sehr, dass ich eigentlich am liebsten aufstehen und gehen würde. Weil ich das Gefühl habe, alle sehen, wie ich hier gerade versage, wie ich hier hinter dem zurückstehe, was ich eigentlich können müsste, was ich eigentlich sein müsste. Und ich glaube, da spielt eine große Rolle, dass ich das Gefühl habe, dass andere vielleicht genau die riesige Erwartung an mich haben, wie ich sie an mich habe. Und dann sozusagen, ich stehe dann da nackt und alle sehen, wie ich nackt bin und lachen mich aus. Obwohl das natürlich weit von der Realität entfernt ist.
Ja.
Aber so fühlt es sich dann für mich an.
Ich verstehe das in Ansätzen. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich das ganz oft nicht habe oder nur ganz kurz und dann so, ach, ups, vergessen irgendwie. Also das ist ja bei mir einerseits gut und andererseits schlecht, dass ich meine eigenen Emotionen so ein bisschen so, hä, war gerade was? Ganz komisch irgendwie, wie so eine Amnesie. Aber ja, also dieses...
Hast du in deinem Leben nicht viel mit Scham zu tun?
Doch, aber halt vor ganz komischen Sachen. Ich schäme mich ja zum Beispiel, dass ich nicht so richtig weiß, wie man im Restaurant bezahlt oder auch im Café, dass ich nie weiß, wie viel Trinkgeld muss ich jetzt geben. Das sind so Momente, wo ich weiß nicht, das ist für mich so todespeinlich irgendwie. Oder ich hatte früher in der Schule häufiger mal so Husten und ich fand es ultra peinlich in der Schule mehr als so 2-3 Mal hintereinander, so wenn man dann so einen Reizhustenanfall hat oder so, habe ich mich totgeschämt. Wegen sowas bin ich in der 11. Klasse sitzen geblieben, weil ich längerfristig Husten hatte und mich nicht mehr in die Schule getraut habe, weil ich das so peinlich fand, wo ich mir jetzt so denke, oder zum Beispiel irgendwo zu sein und zu fragen, ob ich auf Toilette gehen darf oder so. Das sind jetzt alles Sachen, die durch die Therapie ein bisschen besser geworden sind, aber das sind halt Sachen, die ich übelst, oder was ich mit einem Therapeuten gemacht habe, durch die Stadt gehen und irgendwie was fallen lassen oder so. Ich musste dann in der Therapie meine Yogamatte mitnehmen und dann sind wir zu zweit durch die Stadt gelaufen und ich musste die fallen lassen. Oder er hat mir dann seinen Rucksack gegeben und dann sollte ich so machen, dass der mir einfach von der Schulter rutscht, während wir über den Markt laufen und so. Das sind so Sachen, wenn ich da schon drüber rede, kriege ich so dieses Cringe-Gefühl. Also klar, weil es auch ein bisschen cringe ist, durch die Stadt zu laufen und da so zu tun, als ob. Aber das sind Sachen, die mir peinlich sind. Und er meinte halt so, ja, was würden Sie denn machen, wenn ich Ihnen jetzt sagen würde, machen Sie hier mal einen, wie heißt das, Ratschlag mitten in der Stadt? Mhm. Easy. Würde ich sofort machen. Oder mit dem Einkaufswagen so über einen Parkplatz sliden und sich da so draufstellen und so wuhu machen. Finde ich null peinlich. Aber ich finde halt so komische Sachen peinlich. Halt so diese, weiß ich nicht. Ich kann es nicht so genau sagen, warum.
Also kannst du mal kategorisieren, warum manche Sachen peinlich sind und manche nicht.
Nee, weil das ja überhaupt keinen Sinn macht. Ich würde ja genauso wenig in der Stadt sitzen und dann lässt jemand was fallen und ich so.
Naja, aber vielleicht das eine ist ja was Extravagantes, was du mit Absicht machst. Und das andere ist, dass du sozusagen bei einer normalen menschlichen Tätigkeit versagst.
Mhm. Ich habe ja auch immer das Gefühl, ich habe ja durch diese krasse Angststörung, die ich hatte, ich sage bewusst hatte, ich habe ja dann teilweise so Angst gehabt, dass ich sterbe. Also das so war meine Angst aufgebaut. Und ich habe immer gedacht, ich würde am liebsten jetzt woanders hingehen und da dann in Ruhe, in Anführungsstrichen, sterben, als jetzt irgendwem zu sagen, so, ey, ich bräuchte mal Hilfe. Irgendwie, ich kriege keine Luft oder mir geht's nicht gut oder so. Weil das ist mir dann peinlich. Also offensichtlich hatte ich Angst, mit Leben zu versagen. Einfach schon so mit so normalen körperlichen Dingen. Ja.
Kennst du das, wenn du irgendwo, keine Ahnung, du läufst irgendwo lang und stößt dir irgendwie ganz doll das Knie oder die Hand oder so? Und dass du kein Geräusch machst, weil du so eine Angst hast, dass jemand es sieht und kommen könnte und sagen könnte, ist alles okay?
Ja, oder kennst du das, wenn du in der Stadt bist und du läufst in die falsche Richtung und du siehst es dann auf deinem Handy und dann musst du erstmal so tun, als hätte gerade jemand angerufen oder so, weil du nicht einfach so umdrehen kannst, weil die hinter dir könnten denken so, hä, hat sie sich etwa verlaufen? Ja. Mega peinlich. Es ist ja überhaupt nicht schlimm.
Ja, ja, aber es ist irgendwie. Die Sache ist ja die, also klar, einerseits könnte man sagen, andere Leute interessiert ja sowieso nicht, was du machst. Aber auf der anderen Seite stimmt das ja auch nicht so ganz. Also klar, wenn du jetzt so die Straße langläufst und ich sehe eine Person, die einfach umdreht, dann denke ich mir nicht so, hä, ist sie bescheuert, was denn mit der los? Dann denke ich mir so, ah, anscheinend will sie doch in die andere Richtung.
Ja.
Aber, keine Ahnung, wenn man jetzt zum Beispiel ein Publikum hat, wie bei einem Wettkampf, oder wenn man eine Influencerin ist, dann ist es ja schon so, dass Leute sich dafür interessieren, was man macht. Und dann kann man ja schon davon ausgehen, dass Leute vielleicht gewisse Erwartungshaltungen an einen haben. Also nicht, dass ich das früher nicht hatte. Also ich dachte ja immer schon, dass Leute extrem hohe Erwartungen an mich haben. In verschiedene Richtungen, jetzt nicht irgendwie nur leistungstechnisch oder so. Aber ich habe das Gefühl, dass es bei mir halt noch angestiegen, seit ich mich noch mehr im Mittelpunkt fühle bei verschiedenen Gelegenheiten.
Ja, und das ist bei mir ja ein bisschen anders geworden, seit ich das geübt habe irgendwie. Also auch, ich meine, du kennst meine Bühnenangst zum Beispiel. Das ist ja irgendwie was, wo ich so ganz, wo ich auch nicht Angst davor hatte, dass ich was Dummes sage oder irgendwie, dass ich einen Blackout habe, sondern dass ich, weiß nicht, das Gefühl habe, ich muss mal auf Klo oder so auf der Bühne und das dann halt nicht sagen kann. Also das ist so ein, das ist auch da gibt es halt verschiedene Level von Peinlichkeit. Und das Peinlichste ist halt, dass ich tot umfalle auf der Bühne, wo ich mir halt denke, kann mir doch dann auch egal sein. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dadurch, dass auch gerade so bei Instagram mehrere Leute mehrere unterschiedliche Erwartungen an mich haben und ich die halt eh nicht erfüllen kann, wahrscheinlich nicht mal ein oder zwei davon, denke ich mir so, ja, dann ist eh egal, dann kann ich einfach machen, was ich will. Also irgendwie führt das bei mir halt dazu, dass ich mich freier fühle, weil ich denke, Leute gucken mir tagtäglich dabei zu, was so bei mir schief geht irgendwie. Und
aber ich meine jetzt nicht, dass du dich auslebst und frei fühlst, sondern dass du ankündigst, ich möchte XY erreichen und dann quasi in die Kamera sagen musst, XY wurde nicht erreicht, obwohl ich dafür 10 Wochen gearbeitet habe.
Weißt ja, du, ich glaube, sowas gibt es bei mir halt eigentlich nicht so richtig. Weil zum Beispiel, wenn ich mir vornehme, einen Handstand zu lernen und sage, ich will in einem halben Jahr einen Handstand können und ich mache es dann nach 3 Wochen nicht mehr, dann denke ich ja nicht mehr drüber nach und andere Leute ja auch dann nicht. Also
okay, dann anders. Du schreibst ja gerade ein neues Buch, ne?
Ja.
Und jetzt stell dir mal vor, du hast jetzt gesagt, du schreibst ein neues Buch, du hast einen Verlag, das Buch wird gedruckt und gibt es. Und dann okay, wie könnte man mit einem Buch versagen? Also ich will jetzt nicht sagen, Spiegel-Bestsellerin nicht zu werden, ist ein Versagen, aber keine Ahnung. Jemand möchte, oder du kündigst an irgendwie, ich habe einen richtig krassen Verlag und die machen jetzt eine Buchparty. Und dann zieht der Verlag aber zurück, weil er das Gefühl hat, du bist doch nicht so interessant wie eine andere Influencerin mit dem gleichen Thema. Und das müsstest du an allen Leuten sagen.
Ja, ich glaube, dass ich das, ich glaube, dass ich in dem Bereich kein Schamgefühl habe, weil das halt irgendwie so ein, ich bin dann sauer. Also bei mir schlägt es halt um in Wut oder so. Ich würde dann halt sagen, guckt euch mal diesen Kackverlag an. Was sind das denn für Leute? Das geht ja gar nicht klar. Und genauso bei ganz vielen anderen Sachen halt. Aber zum Beispiel, 2 Tage bevor mein Buch Hirngespinste rauskam, habe ich mich totgeschämt. Ja. Also einfach, weil ich dachte, das kauft niemand. Und dann dachte ich, aber wenn es niemand kauft, ist es ja eigentlich auch egal. Also es ist so ein Mittelding, weil klar, man hat dann halt irgendwie sehr lange daran gearbeitet, man hat sehr viel dafür getan. Und wenn es jetzt niemand kaufen würde, wäre es halt einfach frustrierend und scheiße. Aber andererseits, wenn es halt niemand kauft, dann kann es auch, können es auch weniger Leute beurteilen. Genauso wie wenn ein Reel floppt oder so. Wenn jetzt ein Reel bei mir floppt, hat das so 10.000 Views. Aber wenn es halt auch nur 10.000 Views hat, dann haben es ja auch nur 10.000 Leute gesehen und sich vielleicht gefragt, irgendwie checke ich die Message davon nicht so ganz oder irgendwie ist es halt ein komisches Video oder so. Dann haben es immerhin nicht 100.000 gesehen, weißt du? Also,
ja.
Aber ich bin halt, wir geben mich halt auch nicht in Wettkampfsituationen, deswegen kann man das wahrscheinlich nicht vergleichen.
Ja, ich weiß aber auch nicht, warum ich so, ich glaube, bei mir ist die größte Scham, dass ich, die entsteht dadurch, dass ich so offen kommuniziere, wie sehr mein Herz an einer Sache hängt, wie wichtig mir die ist, wie viele Emotionen da dran kleben. Und das dann nicht zu bekommen, sodass jeder weiß, oh, da wird sie jetzt aber sehr enttäuscht sein. Da hat sie jetzt viel reingebuttert für nix. Weißt du, wenn ich jetzt einfach casual irgendwie sagen würde, ja, da kommt halt ein Buch raus, mir egal, ob es verkauft wird oder nicht, dann wäre es mir vielleicht nicht ganz so unangenehm. Und wenn ich das auch so meinen würde, ist ja nicht ein halbes Jahr vorher schon anfange, Werbung zu machen und zu sagen, und das ist meine Geschichte und das ist mir so wichtig und ich will unbedingt, dass alle das lesen und das Thema soll viel Reichweite bekommen und keine Ahnung was. Und dann kauft sie mir und dann denke ich ja auch so, wow.
Aber glaubst du nicht, dass Leute dann, wenn sie das wahrnehmen, nicht eher denken, oh, die Arme, das tut mir irgendwie voll leid? Also jetzt nicht im Sinne von so ekeligem Mitleid, sondern halt eher so ein, oh Mann, ich hätte mir irgendwie für sie gewünscht, dass es anders ist. Also jetzt nicht so, sie hat ja voll versagt.
Ich glaube nicht, dass
ja jetzt irgendwie
irgendjemand denkt, peinlich. Brother,
sie
hat 140 Kilo gehoben.
Peinlich.
Aber ja, das denke ich auf jeden Fall, aber das möchte ich ja nicht haben. Ich möchte ja nicht, dass Leute Mitleid mit mir haben. Das ist ja furchtbar.
Ja. 100% ja, aber
ich finde es okay, wenn Leute Mitleid mit mir haben, mit meinem vergangenen Ich. Wenn ich zum Beispiel irgendwas erzähle, was nicht gut gelaufen ist oder so, und wenn die Leute dann Mitleid haben, dann finde ich es okay.
Aber es ist so komisch, ne? Also, weil das ist ein großes Thema in meiner Therapie gewesen, warum ich das so ekelhaft finde, wenn Leute Mitleid mit mir haben. Also, ich will das ja auch nicht. Ich will nicht nach Hilfe fragen. Ich will niemandem sagen, wie es mir gerade jetzt geht, sondern ich möchte das erst für mich verarbeiten und möchte das dann irgendwie erzählen und so. Aber es war halt immer wieder die Frage, aber warum denn? Also, ist doch, eigentlich ist es ja nett. Der Mensch ist ja irgendwie dafür gemacht, empathisch zu sein und Empathie zu empfinden und damit auch Mitleid zu empfinden. Und ich habe auch manchmal Mitleid mit anderen Leuten und empfinde das null als schlimm irgendwie. Aber warum wollen wir das nicht? Also was ist so, was fühlt sich daran so?
Naja, ich finde es nicht schlimm, wenn ich mir jetzt einen Fuß stoße und jemand hat Mitleid mit mir, dann finde ich das nett. Wenn jemand Mitleid mit mir hat, weil ich so hässlich bin oder weil ich so schwach bin oder weil mein Leben so traurig ist, dann finde ich das aber schon ziemlich schlimm, weil dann ist es ja eine richtig große Sache.
Aber es hat ja niemand Mitleid, weil du so schwach bist, sondern weil dein Rücken oder dein Körper in dem Moment nicht das gemacht hat, worauf du halt hintrainiert hast.
Ja, weiß ich nicht.
Ja, ich bin da ja selber noch dran an dem Grund.
Ich glaube, das ist einfach, weil da halt ja noch so viel mehr eine Rolle spielt bei dem Thema. Ich glaube, weil das einfach so ein großes Thema jetzt für mich war. Ja, I don't know. Das Einzige, wofür sich so ein Wettkampf eignet, ist, wenn der nächste Wettkampf richtig gut ist und man dann irgendwelche Edits zusammenschneiden kann.
Da habe ich noch gefailt und dann habe ich sie geschafft. Mega.
Das heißt, darauf hoffe ich jetzt, dass die deutsche Meisterschaft wahnsinnig gut läuft, dass ich sagen kann, ja Mensch, ey, da, ne, 147,5 gefällt und jetzt hier einen schönen 170 gehoben.
Ja.
Mit einer dramatischen Musik.
Ich wollte gerade sagen, da solltest du jetzt schon mal in die Videoauswahl gehen oder in die Soundauswahl. Welche,
ja, irgendwelche Sounds Motivational werden. Speeches oder sowas, ja. Definitiv.
Ey, aber ich habe letztens mir jetzt auf TikTok was ausgespielt worden. Ich weiß gar nicht, ob das was damit zu tun hat. Ich weiß auch nicht, ob du das schon mal gehört hast. Und ich kann es leider auch nicht auf Deutsch übersetzen. Hast du schon mal was von The Fear of Being Perceived gehört?
Ja, klar. Und sagt mir auch sofort etwas. Die okay. Angst davor, wahrgenommen zu werden.
Ja, also so hätte ich es jetzt auch irgendwie so, ich hätte wieder mehr Wörter dafür benutzt.
Ja.
Aber ungefähr
absolut.
So.
Absolut.
Weil ich hatte ein Video auf meiner For You-Page, wo jemand gesagt hat, hä, ist es nicht voll komisch, dass ich nichts gebacken kriege, solange mein Freund zu Hause ist. Und sobald er die Tür verlässt, spüle ich ab, mache die Wäsche an, fange an zu staubsaugen und so. Und dann dachte ich so, interesting.
Okay, so hätte ich es jetzt nicht interpretiert. Bei mir ist The Fear of Being Perceived, hat ganz, ganz viel mit öffentlichem Raum zu tun. Und wo ich instant dran denken musste, ist meine Fahrstunde. Also einfach dieses, die ganze Zeit wahrgenommen zu werden, beobachtet zu werden, dass meine Handlungen bewertet werden von meiner Fahrlehrerin, das ist das Schlimmste. Und bei mir ist the fear of being perceived, also die Angst davor, wahrgenommen zu werden, ganz schlimm, weil ich mit Erwartungshaltungen nicht klarkomme.
Mhm. Ja, aber ich finde, das ist ja auch, also für mich ist es auch im häuslichen Kontext halt so. Aber weil, das ist mir erst aufgefallen.
Das macht das mit dir.
Mein Freund und ich arbeiten ja beide im Homeoffice.
Mhm.
Und ich laufe halt mehr rum. Ich filme halt in allen Räumen oder bin dann mal hier, bin dann mal da. Nehme jetzt zum Beispiel gerade im Wohnzimmer Podcast auf. Und ich weiß halt zum Beispiel, dass er dann nicht ins Wohnzimmer kommt oder in die Küche geht, um sich einen Kaffee zu machen, während wir jetzt aufnehmen. Und irgendwie, ich habe manchmal, wenn er dann, manchmal ist er im Büro und dann bin ich alleine zu Hause. Und ich merke dann einfach, dass ich mich halt freier bewege, obwohl er mich zu Hause nicht stört, weil er den kompletten Tag eigentlich in seinem Büro ist, hier zu Hause. Also wir haben da einen extra Raum für. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich habe Angst, laut zu sein. Oder ich habe Angst, weiß ich nicht, dass er mir so über die Schulter guckt bei Sachen.
Mhm.
Ich kann ja zum Beispiel auch überhaupt nicht vor jemandem, den ich kenne, eine Insta-Story aufnehmen. Ich kann das aber sehr wohl wenn ich niemanden kenne oder anonym bin oder irgendwie halt einfach in der Stadt rumlaufe oder so, dann kann ich beim Laufen eine Insta-Story aufnehmen. Aber ich kann das
nicht. Ich
könnte das niemals. Oder wie cringe ist das, als wir zusammen unterwegs waren und wenn man dann so vor einer anderen Content-Creatorin so, ja, eigentlich müssen wir jetzt kurze Story zusammen machen. Es ist halt immer so, ah, es tut weh, so weird es ist.
Ich finde es ja schon schlimm, ein Selfie in der Öffentlichkeit zu machen oder mich fotografieren zu lassen. Ganz, ganz furchtbar.
Das geht bei mir mittlerweile, aber halt auch nur, weil ich ganz oft dieses Mantra mir gesetzt habe, zu sagen, ich verdiene damit mein Geld, das ist mein Job, ich verdiene damit mein Geld, es können alle denken, was sie wollen, ich verdiene damit Geld und das wissen die nicht und deswegen werden die komische Sachen denken, aber ich verdiene damit mein Geld. Und vorher war das auch ein Problem, aber mittlerweile denke ich mir, ich verdiene damit mein Geld, deswegen mache ich das jetzt.
Aber warum ist das so seltsam? Ich glaube, das ist auch, wie sagt man immer so, ein deutsches Phänomen. Ich glaube, das ist auch irgendwie so in Deutschland besonders schlimm, dass Leute das auch tatsächlich sehr anstößig finden, wenn man sich selber filmt oder fotografiert oder ein Selfie macht. Also ich glaube, dass Leute das, also ich meine, also es gab doch vor ein paar, also den gibt es wahrscheinlich immer noch, aber vor ein paar Jahren kam ja so ein Selfie-Stick raus. Und wie krass sich Leute darüber lustig gemacht haben, dass es ein Gerät gibt, um besser Selfies machen zu können.
Mhm.
Also ich glaube, in jeder irgendwie Abend-Comedy-Show wurde darüber irgendein Witz gemacht oder so. Und ich denke mir so, warum ist das eigentlich so ein riesiges Ding? Also du tust ja literally wirklich niemandem weh. Und es ist ja auch nicht schlimm. Plus, alle sind bei Social Media. Jeder hat Instagram, TikTok, was auch immer. Oder Facebook, keine Ahnung. Alle gucken sich das an, alle finden es völlig normal, das im Internet zu sehen. Und trotzdem ist die Vorstellung, zuzugucken, wie jemand das produziert, so weird oder für Leute sogar irgendwie schon fast icky. Dass sie irgendwie komisch gucken, wenn man sich filmt oder irgendwas sagen oder irgendwie Arroganz oder so unterstellen, was auch ganz
aber
komisch ist.
Aber stimmt das? Also, weil ich habe das noch nie selber erlebt. Ich habe das Gefühl, ich denke das, ich projiziere das in die rein und denke, ja, du denkst jetzt, dass ich eine eingebildete blöde Kuh bin, wenn ich mich jetzt hier filme.
Also ich wurde aber schon wütend angeguckt.
Okay, nee, ich nicht tatsächlich. Also es ist irgendwie völlig okay. Also keine Ahnung, es wird meistens ignoriert. Ich bin aber auch relativ unauffällig, glaube ich. Aber ich filme ja zum Beispiel manchmal so mich im Supermarkt oder so. Dann einfach, dass man ein kurzes Snippet hat, wie man halt irgendwie gerade einkauft, damit man das halt irgendwie cooler zeigen kann, was man halt gerade macht. Und noch nie ist da irgendwie irgendwas Komisches.
Ja, aber du wirst es wahrscheinlich auch nicht so gemacht haben, dass du gesagt hast, Entschuldigung, können Sie mal von den Nudeln weggehen? Ich will da jetzt mein Handy hinstellen.
Aber das fände ich dann aber auch legit, wenn dann jemand sagen würde, so, nee, du Schnäpfe.
Ja, aber ich will sagen, du hast es wahrscheinlich so gemacht, dass niemand es groß mitbekommt und du niemanden störst. Du hast wahrscheinlich nicht in die Kamera gewinkt und gelacht und gesagt, hi, ich bin Lisa. Sondern du bist einfach, du hast die Kamera hingestellt, die man dann sowieso nicht sehen kann und bist einfach dran vorbeigelaufen.
Ja, aber ich glaube halt schon, dass Leute das mitbekommen, dass man das macht. Oder das ist zumindest, wenn man da jetzt irgendwie dran vorbei. Ich würde es, glaube ich, sehen, wenn jemand gerade das machen würde, aber einfach, weil ich immer so Leuten unterstelle, dass sie eigentlich Content machen.
Echt?
Ich glaube schon, keine Ahnung. Aber de facto wurde ich noch nie irgendwie negativ.
Ja. Ich versuche immer das Gegenteil zu machen. Immer wenn ich sehe das ja meistens dann, wenn immer bei jüngeren Leuten, keine Ahnung, so Gen Z oder so, die sich dann irgendwann im Wasser fotografieren oder so, ich versuche immer so besonders doll zu lächeln oder freundlich zu gucken, wenn ich das sehe. Da habe ich wirklich auch ein bisschen affig dabei. Aber denen zu zeigen, so ist völlig normal, was ihr macht. Das ist total okay. Ich finde es nicht weird. Ich finde es richtig schön, wie ihr euch freut.
Ja, voll. Also was ich mache, was, glaube ich, auffällig ist, manchmal, dass ich halt, wenn ich so, ich nenne das immer so Fit-Checks, also wo ich mein Handy irgendwo hinstelle an der Hauswand oder ins Auto oder so, dann so ein Stück weglaufe und man sieht, was ich anhabe und so. Und das sehen ja, das kriegen ja Leute mit. Und ich glaube, dass das so Opis immer mega komisch finden und sich fragen, hä, warum macht sie das jetzt?
Aber ich glaube, die finden das auch nochmal besonders schlimm, weil sie es sowieso anstößig finden, dass man ein Handy besitzt und benutzt in der Öffentlichkeit. Weil, also, kennst immer du das Gefühl, Handy, wenn du an deinem Handy rumtippst und alte Leute vorbeigehen und du das Gefühl hast, das falsch zu machen? Und, also, ich wohne ja in einem Haus, wo wirklich sehr, sehr viele alte Leute sind. Und ich bilde mir das nicht ein, dass die mir so wütende Blicke teilweise zuwerfen und auch Sachen murmeln, die in die Richtung gehen, dass die das einfach kacke finden, dass man am Handy ist. Und die anscheinend auch einfach nicht verstehen, was man da den ganzen Tag lang macht irgendwie am Handy.
Ja, wobei ich sagen muss, zum Beispiel, überall, wo ich warten muss, nehme ich ja mittlerweile Strickzeug mit. Und alle um mich rum, inklusive Ü80, Ü60, Ü40, alle Leute sind die ganze Zeit am Handy. Und ich bin dann diejenige, die halt strickt und denke mir immer so, ja, da kann noch mal jemand urteilen, ne, dass hier immer die jungen Leute am Handy sind. Weil das sind alles ältere Leute, die sind Candy Crush am Spielen, Tetris am Spielen, irgendwie WhatsApp-Sprachnachrichten auf laut hören, whatever, Facebook-Videos auf laut gucken, I don't know. Aber, also, die sind viel mehr am Handy. Die sind halt vielleicht nicht zu Hause so viel am Handy wie wir, aber dafür, sobald die irgendwie im öffentlichen Raum sind, meine Mutter alleine, wenn man mit der einen Kaffee trinken geht oder so, die ist nur am Handy die ganze Zeit.
Krass, okay.
Deswegen, ich lasse mich da nicht judgen.
Okay, alles klar.
Da hört's auf. Aber bei Leuten, die ich kenne, also dieses mich filmen vor Leuten, die ich kenne, oder zu sagen, ah, ich muss noch mal ganz kurz eine Werbung drehen oder ich muss noch mal ganz kurz hier einen Reminder machen oder so. Das ist ja dann meistens nur ein Slide oder
peinlich,
so.
Ganz schrecklich.
Ganz schlimm.
Und ich fand's so schlimm.
Ich habe letzte Woche zum Beispiel Kuchen gebacken und dann sind wir zu meinen Schwiegereltern gefahren und ich dachte mir, geil, wenn der Kuchen dann so angeschnitten auf dem Tisch steht, will ich kurz ein Foto machen, weil das halt voll süß ist irgendwie. Ich habe mich das nicht getraut.
Ja.
Obwohl die wissen, was ich beruflich mache und obwohl mein Schwiegervater immer gefragt, wie viele Follower hast du gerade? Na? Und dann ist es halt irgendwie mal voll nett. Aber irgendwie denke ich immer, nee, ich will das jetzt nicht. Ja. Andererseits habe ich denen letzte Woche ein Video von mir gezeigt, was ich hochgeladen habe.
Mutig. Ich finde Fotos von Sachen machen nicht schlimm. Ich finde Foto von mir selber machen ganz schlimm vor Leuten, die ich kenne. Ich fand es sogar unangenehm, dich zu fragen, ob wir ein Selfie für Instagram machen sollen, obwohl das ja eigentlich das Natürlichste der Welt sein sollte.
Ja.
Richtig weird irgendwie.
Und man muss ja auch sagen, dass wir einfach erst so 2-3 Selfies zusammen haben, weil wir beide halt so geprimed sind, dass wir niemals, wenn eine andere Person dabei sind, einfach Selfie machen.
Vielleicht ist es auch so, dass wir, weil wir Content-Creatorinnen sind, noch mehr das Gefühl haben, es gehört sich nicht.
Bei mir ist es voll so. Mhm. Weil aber dann auch Leute, die davon halt keine Ahnung haben, dann sagen, mach du ruhig. Also mach ruhig deine Arbeit. Ich gehe jetzt weg. Ich bin jetzt da hinten und du kannst hier machen. Und ich so, nee, ich wollte eigentlich gerade nur meine Teetasse kurz fotografieren. Ist alles in Ordnung? Ist es wirklich, kannst du mich manchmal auch weiter was erzählen oder so? So habe ich das Gefühl voll oft. Dass wenn ich dann
das
sage,
ich
müsste mal ganz kurz 5 Minuten hier am Handy sein oder so. Ja, 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 kein Problem. Dass Leute immer so übertrieben darauf reagieren und sagen, ja, weiß ich auch nicht.
Ja,
da oder muss ich auch mal drauf achten. Wenn ich ein Selfie mit jemandem mache, mit meiner Schwester zum Beispiel, so, aber nicht hochladen. Ja, meinst du nicht, dass ich vorher fragen würde, bevor ich ein Selfie mit dir hochladen würde oder sowas? Also,
ja.
Dass Leute einem halt direkt unterstellen, dass alles, was man mit dem Handy macht, halt Content ist, was halt einfach nicht stimmt. Ja.
Ja. Manchmal wollen wir auch für private Zwecke ein Bild machen.
Aber wenn es geil ist, würden wir es schon auch hochladen.
Das stimmt. Das stimmt, ja.
Ja, also ich weiß auch nicht. Es ist irgendwie. Das ist eins meiner Wünsche für mein Leben, ist, dass ich lerne, wenn mein Freund neben mir sitzt, eine Story aufzunehmen, wo ich rede.
Ich finde es super unangenehm. Also ich.
Aber warum? Ich verstehe halt nicht. Ich weiß, dass mir ist es ja super unangenehm, aber ich frage mich halt, warum? Also, warum ist es unangenehm, wenn das doch der Mensch ist, den ich liebe und mit dem ich irgendwie alles teile, die privatesten Sachen? Aber wenn ich dann sage so, hey Leute, wir sind gerade im Auto auf dem Weg nach Norwegen und wir brauchen jetzt noch 10 Stunden, genau. So, da cringet sich schon mein Kiefer zusammen, wenn ich daran denke, das zu machen.
Ich habe, also ich fühle es halt nach und ich habe Angst, dass er es weird findet, dass er es cringe findet irgendwie. Am schlimmsten, wenn ich eine Werbung aufnehme und dann irgendwie 10-mal das Gleiche sage. Weil es einfach in den ersten 9 Takes so scheiße klang.
Ich gehe halt, wenn ich eine Werbung aufnehme, gehe ich durchs ganze Haus und mache alle Zwischentüren zu, die zwischen mir und meinem Freund sind, also zwischen seinem Büro und dem Raum, wo ich die Werbung filme. Oder auch wenn dann irgendwo eine Tür offen ist und der ist irgendwo. Ich mache mal die Tür zu, ne, weil ich muss noch.
Aber ich kann es zum Beispiel auch nicht ertragen, wenn er sich meine Story anguckt und ich das höre. Das finde ich ganz schlimm.
Gut, mein Freund ist nicht bei Insta. Das ist
okay, das ist
Profi-Tipp. Ich liebe das. Weil ich würde andere Sachen hoch. Also ich würde bestimmte Sachen irgendwie anders hochladen. I don't know.
Ja.
Weil manches ist halt Hardcore-Cringe, was ich da hochlade. Das meiste eigentlich. Das ist
Cringe, was du machst.
Klar, wenn du jetzt mein Girlfriend hast, würdest du auch denken, was macht sie da? Das ist unser Haus. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich ist es nicht mal cringe.
Ich glaube nicht.
Hugo ist gerade vom Sofa gefallen.
Mensch.
Geht's dir gut? Nee? Okay.
Ah, ich liebe das Geräusch von Hunden, die sie schütteln. Ich finde es richtig schön, wenn die Ohren schlackern und alles.
Dem wurde gestern ins Ohr gepinkelt.
Ja, das habe ich bei Instagram gesehen. Mhm. Das ist echt eklig. Wie konnte sowas passieren?
Naja, wir haben ja 2 Hunde und der eine ist eher so von der Sorte, alles muss schnell, schnell gehen. Der fängt auch an, unruhig zu werden und zu weinen selber, wenn der zu lange pinkeln muss. Also wenn das zu lange dauert, dann macht er dabei so. Und der andere ist halt, also Hugo ist halt so, der schnüffelt irgendwo und ja, wenn du Bock hast, kannst du den halt in einer halben Stunde da abholen, dann steht er da noch und ist halt immer noch da zu Gange. Das heißt, die matchen nicht so gut miteinander, finden aber die gleichen Stellen geil. Und dann, Barney guckt halt kurz, entscheidet sich dahin zu pinkeln, während Hugo aber noch mitten am Anfang ist von seiner Reise, ob er da jetzt hinpinkeln will. Dann pinkelt Barney einfach los und Hugo ist halt manchmal so ein bisschen langsam. Und dann hat er ihm halt auf den Kopf gepinkelt und dann hat Hugo gemerkt, dass es nass wird, hat sich geschüttelt, das Ohr ist umgeklappt und dann hatte er Pipi im Ohr. Ja, also für alle, die das nicht wissen wollten, sorry, aber es ist wirklich sehr lustig und auch ein bisschen eklig gewesen.
Ja, so klingt es auch. Ach,
die sind einfach kleine Mäuse.
Ja, ist wirklich so.
Ja.
Ja, ich habe das Gefühl, ich bin heute ein bisschen bummer irgendwie. Ich habe auch nicht so viel zu sagen. Es ist ein bisschen mit mir irgendwie.
Ja, ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Also,
aber du bist krank, oder?
Also, ich bin krank und ich werde jetzt gleich PlayStation spielen. Wie geil ist das, dass ich...
Was spielst du?
Es ist heute ein neues Spiel rausgekommen, das heißt Lost Records, Bloom and Rage. Das ist so ein Spiel wie, kennst du Life is Strange?
Klar.
Ja, das ist von den Machern von Life is Strange und das spielt in den 1995er Jahren. Und das ist halt sehr mein Vibe. So, es ist so eine Mädchengang, die halt irgendein großes Geheimnis hat, aber Man weiß am Anfang nicht, um was es da geht. Und die haben sich zerstritten und die treffen sich dann 25 Jahre später wieder sprechen über dieses Geheimnis. Und man muss da ganz viel rausfinden und so. Ich liebe das, es ist heute rausgekommen. Und als ich heute Morgen meine Mandeln gespürt habe beim Aufwachen, dachte ich, ja, ist kacke. Aber andererseits kann ich heute dann halt PlayStation spielen, was ich halt sehr liebe. Wobei ich sagen muss, spielen ist leider was oder zocken in dem Fall, also Computerspielen oder PlayStation spielen ist was. Ich kann mich ganz schwer fallen lassen, weil ich immer finde, das ist eigentlich immer ein bisschen Zeitverschwendung.
Mhm.
Aber andererseits, jetzt haben wir den Podcast aufgenommen. Ich habe jetzt Zeit, ich habe das Spiel schon runtergeladen. Vielleicht schaffe ich es dann so ein bisschen, das einfach fallen zu lassen und zu sagen, nein, ich muss jetzt nicht noch was nebenbei machen.
Ja. Ich liebe Geschichten von Mädchenklicken, Mädchenbanden oder so.
Voll.
Ich finde das richtig schön. Ich war auch so ein großer Fan von den Wilden Hühnern. Hast du die gelesen?
Ja. Nicht, also es gibt ja 1 Million Bücher davon, aber ich habe, glaube ich,
5. 5 gibt es.
Ja. Gibt es nicht noch so Fortsetzungen davon?
Was habe ich gerade gesagt? Die wilden Hühner.
Ja.
Habe ich gesagt, ne? 5 Stück gibt es davon.
Achso, ich dachte, es gibt viel mehr.
1 Million.
Ist ja quasi nah dran. 1 Million.
Also es gab, glaube ich, dann mal ein paar Jahre, nachdem der letzte Band rauskam, hat dann jemand anderes aus irgendeinem Grund, ein anderer Autor, nochmal einen 6. Teil geschrieben.
Aha.
Der brach auch komplett mit der Handlung und dazu gab es dann auch nochmal einen Film. Also das war echt super weird. Dann haben die sich auch getrennt. Das ist für mich nicht Canon. Für mich ist Canon der letzte Teil, die wilden Hühner und die Liebe.
Oh, ich glaube, wahrscheinlich habe ich alle Bücher davon gelesen, wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke. Ja, aber auch, was wir in der Schule gelesen haben, war so Vorstadtkrokodile. Damit fing das ja alles so ein bisschen an, dass so, das dass so diese Kindergangs.
Also den Titel habe ich schon mal gehört, aber
da gibt es auch einen Film zu. Also halt auch so, es sind wie Pfefferkörner, also es sind halt alles diese Elfjährigen, die dann halt irgendwelche Abenteuer erleben. I love it.
Ja, ja, ich finde das total geil, ich liebe das. Oh, es gibt so einen Film, der heißt Now and Then und da geht es auch um so eine Mädchen-Clique, so 4 Mädels. Und das ist immer so, und die treffen sich dann irgendwie auch nach 25 Jahren und reden über irgendein Gedöns, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was die Handlung eigentlich war. Aber es ist halt immer so Zeitsprung. Man sieht immer so die als Kinder, dann sieht man die als Erwachsene, als Kinder. Und das ist so schön und so nostalgisch. Ich liebe das.
Vielleicht große solltest Empfehlung du dir das Spiel holen. Weil das ist, glaube ich, genau das. Man springt halt immer so in der Zeit von zu früher, als noch alles schön war, zu jetzt, wo alles ein bisschen düster ist und so man dann schon weiß, es lungert ein Geheimnis.
Das klingt ganz
und
gut.
Man muss immer so in Dialogen halt entscheiden. Ich liebe das, man muss in Dialogen entscheiden, was man antworten will und das hat halt immer dann eine Konsequenz. Weißt du?
Also, und das ist auch wie Life is Strange auch so quasi so spielbarer Film eigentlich, dass es, dass meine Skills jetzt nicht wichtig sind, weil ich kann halt nicht. Gut,
ich bin halt noch nicht so weit, deswegen weiß ich noch nicht. Ich glaube nicht, dass man schießen muss oder so, weil das kann ich auch nicht so gut.
Das ist schon mal ganz gut. Also ich habe halt, keine Skills. Ich kann halt nicht gut rennen und schleichen. Oh, ich weiß noch, ich habe mal als, da war ich noch sehr, sehr jung, mein Cousin, der sehr viel älter war als ich, und seine Freundin, die hatten irgendwie Tomb Raider als Videospiel. Und das fand ich richtig geil und wollte es immer spielen. Und ich bin dann immer getaucht und ich habe es nie geschafft, aufzutauchen. Und sie hatte ja immer nur ein bestimmtes Sauerstoffkontingent. Und ich bin immer so in Panik geraten, weil ich nicht wusste, wie man aus dem Wasser wieder hochkommt. Das hat mich schon überfordert, als ich nur in der Übungssequenz war. Es gibt ja am Anfang so eine Übungssequenz, wo du so klettern und schwimmen und so lernst. Und in der Übungssequenz hatte ich schon Angst zu sterben. Ich habe nicht mal mit dem richtigen Spiel angefangen. Ja.
Ich habe das aber auch immer. Aber mittlerweile denke ich mir so, ist doch egal. Aber vielleicht auch, weil mein Freund so ist. Also wenn ich Videospiele spiele, wo man irgendwas können muss, dann spielt es mein Freund. Also er sitzt nebendran oder ist irgendwie irgendwo mit dabei. Und der sagt immer, nee, ist doch egal. Ist doch wichtig, dass es dir Spaß macht. Ich denke immer so, mir macht das keinen Spaß, weil es einfach nur furchtbar ist. Aber
es macht so einen Druck irgendwie. Der Druck, der macht mich richtig fertig.
Ja, das fühle ich. Aber die Storys von diesen Spielen sind halt eigentlich auch immer ziemlich geil. Mhm. Also ich mag
Videospiele. Wie heißt es nochmal?
Kannst du nochmal sagen? Lost Records, Bloom and Rage. Das ist wie gesagt, eine Punkband aus Mädchen.
Vielleicht schlage ich das mal Tobi vor. Der will immer mit mir irgendwelche Spiele spielen und ich sage immer nein. Aber wenn ich jetzt was vorschlage, dann spielt er es vielleicht mit mir.
Lost Records. Sag mal Bescheid. Ich brauche jemanden, mit dem ich mich darüber austauschen kann.
Mache ich.
Okay. Sehr gut. ein kurzer Hinweis jetzt ganz kurz am Ende. Ihr hört diese Folge am Freitag und am Sonntag ist die Bundestagswahl. Also ihr werdet es wahrscheinlich nicht ignoriert haben können bisher, aber falls doch, nochmal ganz, ganz kurz der Aufruf, wenn ihr noch keine Briefwahl gemacht habt oder wenn ihr die Briefwahl vielleicht verschludert habt und nicht abgeschickt habt oder so, dürft ihr, ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn man die Briefwahl verschludert hat. Also
ich
wenn man
die
jetzt,
Briefwahl gemacht, ich habe keine Ahnung.
Ich auch nicht. Ich glaube theoretisch, dass man mit seinen Briefwahlunterlagen ins Wahllokal gehen kann und sagen kann, hallo hier, sorry, ich habe das nicht weggeschickt, kann ich das hier abgeben? Mhm. Was man halt, glaube ich, nicht machen kann, ist Briefwahl beantragen und dann mit dem Ausweis einfach ins Wahllokal gehen, weil ich glaube, das ist dann, man kann ja nicht doppelt wählen, man kann ja nur einmal wählen. Deswegen, aber informiert euch da nochmal, falls ihr es verschludert habt. Ich hoffe nicht, dass ihr es verschludert habt. Egal, in jedem Fall einfach nur nochmal ganz kurz der Aufruf. Geht wählen, macht euch einen kleinen süßen Wahlsonntag, wo ihr euch danach ein kleines Käffchen holt und euren demokratischen Akt feiert und tauscht euch mit Leuten darüber aus, dass ihr gerade wählen wart. Und das ist dann eine coole Sonntagsaktivität. Und das wollte ich nur noch mal so ganz kurz so
reinstreuen. Richtig gut, dass du das noch mal sagst. Richtig, richtig gut. Wenn ihr nicht wisst, wen ihr wählen sollt, hört euch unsere Folge dazu an.
Da sagen wir euch genau, wen ihr wählen sollt.
Da sagen wir euch ziemlich genau, wen ihr wählen könnt. Meine Stimme ist da nicht ganz so crisp wie heute. Aber ich glaube, das ist eine sehr, sehr gute Folge für alle, die sich vielleicht noch so ein bisschen lost fühlen bei dem Thema, die nicht wissen, ob sie wählen sollen, wen sie wählen sollen oder die einfach interessiert daran sind, wen wir wählen. Da sagen wir es nämlich ganz genau. Das heißt, hört euch die vielleicht nochmal an, vielleicht auch als Motivator, irgendwie so eine Art kleines Body-Doubling, irgendwie, wenn ich wisst, soll ich jetzt hingehen oder nicht, macht die Folge an und dann kriegt ihr so einen kleinen Schubser von uns.
Genau, aber einen sehr liebevollen Schubser. Also das ist jetzt gerade höchste Priorität, dass wir alle unsere Stimme abgeben. Zumindest die Leute, die demokratische Parteien wählen wollen. Alle anderen dürfen zu Hause bleiben. Spaß.
Die anderen können sich das Wählen sparen. Das ist doch so. Also wer jetzt die AfD wählen möchte, der macht an dem Tag vielleicht lieber was anderes.
Es ist schönes Wetter draußen. Geht einfach spazieren oder so. Nicht am Wahllokal vorbei.
Genau. Richtig gut, dass du es nochmal sagst. Das ist sehr wichtig. Und dann können wir nochmal ein bisschen Werbung für uns beide machen an der Stelle. Ja.
Also vor allem halt für unsere Zusatzfolge. Es gibt eine neue Zusatzfolge, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Die heißt Abwesende Väter und da geht es um, Abwesende Väter. Also Charlotte und ich haben eine große Gemeinsamkeit, eine großartige Gemeinsamkeit. Wir haben, wie nennt man das jetzt, ohne alles vorzuspoilern?
Wir haben keine Beziehung. Hast du es zugespoilert?
Ja, wir haben Väter.
Okay, dann schneid's raus. Ja.
Und die spielen unterschiedliche Rollen in unserem Leben. Nein, wie sagt man?
Ich glaube nicht, dass es schlimm ist zu spoilern, dass wir, bei dir weiß man es vielleicht nicht. Du bist da sehr, sehr bedeckt. Ich habe es ja alles in meinem Buch auch schon. Nicht alles. Ich habe in meinem Buch auch darüber geschrieben, dass ich keine Beziehung zu meinem Vater habe.
Die Folge heißt halt auch Abwesende Väter. Es macht halt gar keinen Sinn, jetzt zu sagen.
Nicht spoilern, nicht sagen, wie es ausgeht. Da sprechen wir halt darüber. Und das ist super interessant, weil es geht da halt auch ein bisschen ums Thema Politik, aber jetzt nicht irgendwie auf eine doofe, trockene Art oder so, sondern halt auch, was ist eigentlich, wenn man politisch so gar nicht auf einer Wellenlänge ist. Und es geht ums Thema Neurodivergenzen vererben und es geht ums Thema, warum kriegt man eigentlich Kinder als Mann, wenn man Kinder gar nicht so spannend findet.
Genau. Und wie werden diese Kinder dann erwachsen und was haben sie dann für eigene Meinungen, die einem vielleicht gar nicht so gut gefallen? Darum geht es in der Folge. Die könnt ihr euch anhören auf Steady, beziehungsweise ihr könnt auf Steady ein Abo abschließen. Das findet ihr alles in den Shownotes, wie das funktioniert. Also ihr klickt einfach auf den Link und dann wird euch da erklärt, was ihr tun müsst. Und dann könnt ihr in eurem jeweiligen Podcast-Player die Folge hören. Und zwar nicht nur diese, sondern halt auch alle unsere anderen Zusatzfolgen. Also ob wir mal Kinder haben wollen, wie wir selber als Kinder drauf waren, wie wir als Teenager drauf waren, wie wir gedatet haben, was wir für Fanfictions lesen. Also wirklich so quer durch die Bank alles, was man möchte, wenn man mit uns beste Freunde sein will. Also so parasozial.
Wie ist es so, Influencerin zu sein? Genau, das Coole ist, ihr könnt einfach mal auf den Link klicken, ohne Verpflichtung, und dann seht ihr immer so einen Teaser, dann seht ihr, worum es in der Folge geht, da ist dann mal so ein kleiner Beschreibungstext, und dann wisst ihr halt auch schon, ob euch das wirklich interessiert. Ihr müsst nicht einfach nur ein Abo abschließen und stellt dann fest, hä, ist ja alles richtiger Scheiß hier, sondern ihr könnt halt vorher gucken, findet ihr das überhaupt gut, und wenn ihr es gut findet, dann könnt ihr ein Abo abschließen.
Genau.
Genau.
Und darüber würden wir uns sehr freuen, wenn ihr sagt, das habe ich doch alles schon, oder wenn ihr sagt, ja, keine Ahnung, ich höre gar nicht, was ich, macht es einfach, und dann, wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr auch noch unsere Bücher kaufen, wenn ihr möchtet. Mhm. Charlottes Buch heißt Nicht falsch, nur neurodivergent. Da geht es um ADHS und Autismus und die späte Diagnose und wie Charlotte damit so lebt und gelebt hat. Und mein Buch heißt Hirngespinste. Da geht es um ADHS. Ähnlicher Ablauf, späte Diagnose und wie so das Leben damit läuft und so ein bisschen Hirn erklärt. Und genau, das sind unsere Bücher. Ist auch alles nochmal in den Shownotes verlinkt. Und ansonsten haben wir Instagram-Accounts. Neurodiverdings.podcast ist unser Podcast-Account. Da laden wir dann auch zu den Folgen meistens einen Post hoch oder ein Reel oder was ihr halt dann gerade so findet. Und da könnt ihr auch Nachrichten schreiben oder Kommentare schreiben und euch da austauschen und gucken, wer hört denn noch so den Podcast? Und genau, ich bin ansonsten auf Instagram @theunormalbrain und Charlotte ist @charlottchen.a und da könnt ihr uns auch privat persönlich folgen. Genau.
Genau.
Hab ich was vergessen? Könnt
uns auch bei TikTok folgen, falls ihr Lust habt. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr unseren Podcast bei Spotify abonniert und uns alle Sterne gebt, damit wir ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen und so.
Genau. Ja. Ich werde jetzt ein Eis essen, um meine fußballgroßen Mandeln zu kühlen und PlayStation spielen. Lieben wir.
Das klingt schön. Das klingt sehr schön. Ich habe jetzt auch Feierabend.
Yay. Geil. Dann.
Na denn.
Bis dann.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.